Ich möchte mit uns heute Morgen ein Kapitel lesen in der Bibel. Und es ist ein ganz besonderes Kapitel. Es ist nämlich das letzte erste Kapitel, das es in der Bibel gibt. Es ist Offenbarung 1. Und ich habe eine Bitte, bevor wir das lesen. Das ist vielleicht nicht so üblich, aber wir sind es auch nicht so gewohnt. Aber ich würde bitten, für dieses Kapitel nach Möglichkeit, wenn wir die Kraft haben, dafür aufzustehen. Und lass uns bewusst vor dem stehen, um den es in diesem Kapitel geht. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin, und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühte es im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Wir nehmen Platz. Ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben: Der Herr Jesus in der Mitte der Gemeinde. Stimmt das? Gut. Manchmal habe ich Sorgen, dass ich doch vielleicht schon vergesslich werde, aber stimmt. Der Herr Jesus in der Mitte der Gemeinde. Und wir sehen hier in diesem letzten Buch beginnt, also eigentlich beginnt ja Gott damit. Johannes muss es ja nur aufschreiben. Er sagt Offenbarung Jesu Christi. So heißt ja auch die Überschrift. Ich denke, das steht in euren Bibeln ähnlich. Die Offenbarung Jesu Christi durch Johannes. Also da, wo vorher eine Offenbarung, eine Apokalypse ist, wo vorher eine Hülle drüber ist, die wird weggenommen. Und da sieht man das, was man nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob jemand das mal auf Bildern gesehen hat, wie der Reichstag in Berlin, da wo der Bundestag tagt. Der war mal in so einem riesigen weißen Tuch eingehüllt und hat nur so Umrisse gesehen. Und dann hat man es irgendwann wieder weggenommen, hat man klar gesehen, wie das Gebäude aussieht. Ungefähr das müssen wir uns vorstellen unter diesem Wort Offenbarung hier. Und um wen es hier geht, das ist Jesus Christus, den Gott offenbaren will. Der Rahmen und das, was das Nebeneffekt hier kommt, auch in dem ganzen Buch, das gucken wir uns heute nicht an, aber auch in dem Rest des Buches der Offenbarung, geht es im Nebengang darum, wie die Endzeit abläuft. Aber um den es geht, ist Jesus Christus. Und dann sehen wir hier, die Gott ihm gegeben hat, eigentlich hat sie ihn Jesus Christus gegeben, und um seinem Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Also das, was später in dem Buch kommen würde, wenn wir das betrachten würden, die Endzeitabläufe, die kommen schnell und die fliegen an einem vorbei. Wir wissen ja, das sind ja nur verkürzte 7 Jahre. Wenn man das gegen, mutmaßlich, wenn wir die Bibel, die Altersangaben zusammenrechnen, sagen wir mal 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, dann geht es nur noch um 7 verkürzte Jahre. Die sind schnell vorbei. Unsere alten Geschwister würden das bestätigen. 7 Jahre sind nicht viel. Und das geht so schnell vorbei, dass es wichtig ist, dass man das vorher sieht. Aber vor allem, dass man jemanden sieht, dass man den Blick nicht abwendet. Er hat seinem Knecht Johannes durch die Engel gesandt und dann steht da, der Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Also hier steht wirklich auch im Griechischen, klingt wie ein Wortspiel, Zeugnis und bezeugt. Er hat das Wort Gottes bezeugt. Das, was Gott geredet hat, hat es aufgeschrieben. Er durfte 5 gewaltige Bücher im Neuen Testament schreiben, auch wenn 2 von diesen 5 Büchern sehr klein sind, haben die schon einen besonderen Inhalt. Er hat das Wort Gottes bezeugt und das Zeugnis Jesu Christi und alles, was er sah. Der Jesus war ein Augenzeuge, sowohl von unserem Herrn Jesus Christus, als er Mensch auf der Erde war, als auch das, was er jetzt sieht. Und das, was wir eben gelesen haben, vor allen Dingen das. Und das bezeugt er. Und dann sagt er hier, und das ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, das mit einer Seligpreisung überschrieben wird. Das ist wie in Matthäus 5, glückselig. Genau dasselbe ist hier. Er sagt, glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und die sie hören und die sie bewahren, was darin geschrieben steht. So ein besonderes Buch gibt uns Gott zum Schluss der Bibel. Es sind da ja eigentlich keine, also die ganzen Bilder für die Endzeit, die finden wir alle noch im Alten Testament. Das sind jetzt keine neuen Sachen, die Abläufe. Aber dass er ganz besonders die Person Jesu reinstellt und ins Zentrum stellt, das ist neu. Und eigentlich streng genommen, wenn wir das mal ganz frei nehmen, dieses Buch hier ist eine Sammlung von Weissagungen, von Gottes Worten, die er den Menschen anvertraut hat, dass sie die genauso aufschreiben sollten und dass er bis zu uns heute bewahrt hat, dass wir uns sicher sein können, dass stimmt, was hier steht, dass das Wort Gottes ist. Und guck mal, wie das Einmaleins des Glaubens, lesen, hören, bewahren. Liest du deine Bibel noch fleißig? Und dieses Buch hier, wisst ihr, da müssen wir keine Angst haben, kennt ihr das, ein Buch mit 7 Siegeln? Schon ein bisschen geklaut von den Siegelgerichten in diesem Buch, aber eigentlich ist die Offenbarung nicht schwer, wenn man den Herrn Jesus vor Augen behält. Dann liest du viel Dinge, die sind vielleicht seltsam, weil ein Mann, der 90 nach Christus hier das gesehen hat, was bald passieren soll, also eher in unserer Zeit zu verorten ja ist, der sieht das mit dem Wissen und mit den Gewohnheiten eines Mannes 90 nach Christus. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir die Bilder nicht alle deuten können, aber wichtig sind die Anweisungen in dem Buch und die Person, um die es geht. Wenn wir die hier finden, dann haben wir viel gewonnen, auch für die Zeit, die uns bevorsteht. Und dann sagt er, hören. Das Interessante ist, das Wort hat was mit unserem Wort Akustik zu tun. Also Johannes sah, aber wir sollen hören. Wir sollen uns nicht mit irgendwie mit Bildern beschäftigen oder so, sondern mit dem, was gesagt wird. Als der Jakob, der Vater, der Isaak, seinen Esau segnen wollte, den eigentlich Erstgeborenen, der das Erstgeburtsrecht hatte und es dann verkauft hat für eine Suppe. Er wollte ihn ja segnen. Er hat ja trotzdem noch an diesen alten Dingen gedacht. Und dann kommt ja seine Frau, muss ja eine super Frau gewesen sein, aber die kommt ja mit dem Jakob dann hin und sagt, komm, wir betrügen den jetzt mal. Der sieht ja eh nichts mehr. Und dann kriegt er ja so sein Ziegenhaar hier so an die Arme, dass es so ist wie sein mehr behaarter Bruder Esau. Und dann kommt er zu seinem Vater Jakob mit seinem gemachten Essen. Das riecht so gut, wenn die Sinne wieder angesprochen ist, riecht so gut. Und dann sagt Jakob ja noch, als er ihn fühlt, seltsam, es ist die Stimme Jakobs, aber ich fühle Esau. Wir dürfen uns nicht durcheinander bringen lassen von dem, was wir fühlen und was wir riechen und was wir sonst über irgendwelche Sinne wahrnehmen, sondern Gott hat es gefallen, über den Hörsinn zu uns zu reden. Ich weiß, das geht konträr gegen das, was heute in der Christenheit läuft. Heute will man erfahren und sehen und fühlen und erleben. Aber er sagt hören, akustisch hören, mit den Ohren hören. Wer Ohren hat, der höre. Und dann sagt er hier, lass uns das nochmal aufschlagen. Der André hat das schon gelesen heute in 2. Timotheus heute Morgen. Aber da steht was Interessantes noch drin. Wir haben das ja noch in den Ohren aus dem 2. Timotheus 4. Also da steht ja, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Von dem haben wir eben gelesen, der selbst den Tod besiegt hat. Um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Jetzt merken wir die Parallele. Haben wir alles gerade gehört, die Dinge. Er sagt, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Das heißt, bleib drauf bestehen, auch wenn sie was anderes sagen. Dem, was geschrieben steht, bleibst du stehen. Gibt so eine, man erzählt sich eine Geschichte, ich glaube in Amerika war es, da waren so ein paar Jugendliche unterwegs zum Evangelisieren, also so ein bisschen Straßeneinsatz machen, Zeugnis geben, eine kleine Gruppe. Dann kommen sie an irgendeiner Kneipe oder sowas vorbei, da kommt einer raus, leicht angetrunken, und sie meinen, dem müssen wir jetzt Zeugnis geben, so einen armen Hund, der hat ja nicht viel im Leben. Und sie reden mit dem und stellt sich heraus, das ist so ein liberaler, abgefallener Theologe. Und mit liberalen, abgefallenen Theologen diskutieren ist nicht unbedingt die beste Idee. Die sind nämlich viel schlauer. Die haben das studiert, was sie da erzählen. Und dann haben die einfach was gemacht. Die haben einfach gesagt, wir stellen uns trotzdem auf das Wort, wir glauben das. Und haben es ihm einfach nur bezeugt. Und das war ein Kampf zwischen denen. Er mit seinen schlauen, weisen, menschlichen Argumenten. Und sie sagen, es steht aber trotzdem geschrieben, wir verlassen uns drauf. Und irgendwann bricht er zusammen und bricht in Tränen aus. Drauf bestehen bleiben, tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegene Zeit, also eine Zeit, die dir passt oder nicht passt, ein Zeitpunkt, der dir vielleicht ungelegen erscheint. Bleib auf dem Wort bestehen. Um seiner Erscheinung willen. Wisst ihr, das hat noch nie so viel Gewicht gehabt, dieses Wort, wie in unseren Tagen heute. Es hat damals viel Gewicht gehabt, aber bei uns wiegt es viel schwerer. Überführe, tadle. Könnte man übersetzen mit schelten. Manchmal musst du auch sagen, so geht's nicht. Hier steht's aber anders. So benehmen wir uns nicht. Ermahne. Das ist wieder ein anderes Wort, Parakaleo, dieses seelsorgerlich auf die Seite rufen, jemand aufbauen. Also nicht jemand niedermachen mit Worten, sondern ihn nochmal aufbauen. Sagen, komm, mach so, guck, ich zeig's dir. Und dann in aller Langmut und Belehrung oder einfach in aller Lehre, könnte man sagen. Und jetzt sagt er ja, dann kommen die Zeiten, wo sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Dieses, was dann anderen Übersetzungen mit Kitzeln wiedergegeben wird, das kommt eigentlich etymologisch, also von der Wortherkunft habe ich bei Menge gelesen, der hat auch dieses Standardwörterbuch altgriechisch mal geschrieben, sagt, das kommt daher, das hat was mit einem positiven Reiz zu tun. Die Predigt, die mir gut tut, die ein bisschen mein Fleisch tätschelt und so, ist alles okay eigentlich bei dir. Aber wir sehen die richtige Verkündigung, die hat was mit der Wahrheit Gottes zu tun, auf die man sich stellt und zu der man steht und die man betont. Und dann hat das auch was, natürlich was mit Ermahnen, mit Aufbauen zu tun, mit Weiterhelfen, aber es hat auch was mit Schelten zu tun. Guckt euch die großen Vorbilder im Alten Testament an, die Propheten. Das sind die Predigervorbilder, die wir sehen sollten, die dem Volk sehr deutlich gesagt haben, wo es schief lag. Ach, das fromme Volk Israel mit ihrem Tempel die ganze Zeit. Irgendwann kam ein König, hat den goldenen Altar weggerückt, weil er einen Ehernen hatte. Der hat ihm besser gefallen, den er irgendwo in einem Götzentempel gefunden hat. Sehr fromme Leute. Aber wer wagt es heute noch aufzustehen und sagt, diese Anbetungspraxis ist falsch, sie ist nicht biblisch? Ja, dann sind wir ganz schnell bei der ungelegenen Zeit. Das passt uns nicht. Das ist die Reaktion uns nicht trefflich genug. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das letztens Mal gehörte im Interview von jemandem, ein großer Mann in der christlichen Szene in den USA, hat ein paar Bücher geschrieben. Er sagte im Interview, ja, ich denke mir immer so Geschichten aus für meine Predigten und dann freue ich mich, wenn die Leute diese Geschichten später weitererzählen. Ich so, schade, erzähl ihnen doch mal Jesus-Geschichten. Bring sie doch mal zum Herrn Jesus und nicht woanders hin. Um wen geht's eigentlich? Es geht um Jesus und auf ihn sollen wir hören. Wisst ihr, das Wort Gottes ist das Logos und das steht in Johannes 1, Vers 1. Das ist der Herr Jesus selber. Es dreht sich immer um seine Person und hier sagt er dann hinterher, Vers 3, Offenbarung 1, 3, und die das Wort, die Weissagung oder die Worte der Weissagung bewahren. Also das Wort hat was mit Innehalten zu tun. Deswegen ist es mal nicht schlecht, auch aufzustehen, wenn der Bibeltext gelesen wird, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert. Dass man mal innehält über, was steht denn da eigentlich wirklich? Nur auf dem, das genau im Auge zu behalten, was da wirklich steht. Und nicht drüber hinaus zu gehen. Wisst ihr, das ist doch, das wollen wir heute haben. Komm, mach mal Endzeitverkündigung, erzähl uns die Abläufe, was kommt als nächstes in dieser Welt. Ich hab doch keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber ich will es überleben. Ich will beim Herrn Jesus bleiben, ich will hier gut durchkommen, egal was kommt. Und dann sagt er, die Zeit ist nahe. So nach drei Versen könnte ja mal endlich die Einleitung zu Ende sein. Aber ich verrate euch was, diese Einleitung ist eigentlich erst im Kapitel 5 zu Ende. Das ist alles Einleitung, wo er wirklich den Herrn Jesus in den Mittelpunkt stellt. Und hier in Vers 4 heißt es dann, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade und Friede, von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Es ist wie bei Paulus, er wünscht immer Gnade und Friede. Aber seltsam, Paulus hat nie Gottes Segen gewünscht. Ist das mal aufgefallen? Er wünscht immer Gnade und Friede. Warum wünscht er das? In Johannes 1,16, das kennen wir wahrscheinlich auch auswendig, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das kann man auch übersetzen, wir haben es genommen. Das ist ein Wort, das ist ein Wechselspiel. Er gibt uns die Gnade umsonst. Wir können sie nicht erschaffen. Wir können kein Golgatha machen. Das kann nur er machen. Wir können nur so Danke sagen, es Dankbarkeit annehmen. Wenn man uns ein Geschenk gibt, dann kannst du dich auch wegdrehen und gehen. Und du musst es annehmen. Und das, was fortlaufend ist, wir nehmen Gnade um Gnade, wohin wir brauchen heute Gnade. Das hat ja mit der Bekehrung nicht aufgehört. Davon leben wir heute. Und die ist unglaublich wichtig. In Römer 6 heißt das ja einmal, wollen wir jetzt in der Sünde verharren, weil damit die Gnade noch mächtiger wird? Er vergibt uns ja sowieso alles. Das ist ja alles eh nicht schlimm. Sowieso alles okay. Du bist ja sowieso bekehrt. Also was strengen wir uns aber noch an? Fragen wir mal, warum schreibt Paulus dann eigentlich nicht in seinen Briefen, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute, Gott macht alles, wir sehen uns bald im Himmel, Amen, tschüss. Macht er ja nicht. Sondern er will auch, dass wir in dieser Gnade leben. Und aus der Gnade, die wir am Kreuz haben, haben wir zum Beispiel Sieg über die Sünde. Also wirklich Sieg haben und nicht dauernd drin verstrickt sein. Und wegen dieser Gnade haben wir den Frieden. Und das kennen wir aus dem Epheser 2, dass er uns nahegebracht hat durch sein Blut. Denn er ist unser Friede. Durch das Blut Jesu haben wir Frieden. Und wisst ihr, das ist so eine Sache, das beklagen wir ja, ne? Es ist irgendwie kein Friede da. Irgendwie sind wir so gegeneinander gerichtet. Warum ist kein Friede da? Warum funktioniert es denn nicht? Lass uns mal aufschlagen, 2. Korinther 13, 11. Und da steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 11, im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Manchmal gibt uns Gott einfach Rezepte, die sollen wir auch tun, das sollen wir einfach machen, was er da steht. Er sagt doch im Übrigen, meine Brüder, das ist ja die Gemeinde, die angefangen hat, Buße zu tun. Wo alles okay war, die haben alle Sünde geduldet, das war überhaupt kein Problem. Paulus sagt einmal, es ist eine Sünde, da schämen sich schon die Heiden, fremdschämen sich die Heiden für euch sogar schon, die euch sehen. So übel war das da. Und hier ist eine Gemeinde, die hat angefangen, Buße zu tun. Das Letzte, was er hier schreibt, was wir haben heute, ist, freut euch. Wer freut sich noch darüber? Also wirklich tief im Herzen, nicht so seelisch, oberflächlich, wirklich tief im Herzen. Freude darüber, dass der Jesus für mich die Schuld bezahlt hat, dass er mich gerettet hat. Und dass er mich nicht alleine gerettet hat, sondern dass da noch andere Leute sitzen. Die sind auch gerettet, die gehören auch zu mir. Freuen wir uns ja gar nicht mehr, wir sehen ja immer nur noch die Unterschiede, die der andere hat. Aber darüber freuen, dass der auch gerettet ist und wir haben zusammen dieselbe Hoffnung. Und es sagt da weiter, lasst euch zurechtbringen. Wisst ihr, es hilft ja nichts, wenn man am Sonntag hierher kommt, in die Predigt geht und zuhört und seine Meinung darüber bildet, nach Hause geht und alles ist dann eh egal. Dann lebe ich meinen Alltag, wie es mir halt passt. Dann passiert auch nichts in der Gemeinde, dann wird es auch nicht besser, sondern er sagt, lasst euch zurechtbringen. Haben wir doch eben gelesen, den Befehl. Also diese Glückseligpreisung haben wir gelesen. Lesen, hören, bewahren. Ich denke, es ist nicht falsch, das auf das ganze Buch hier anzuwenden, letztendlich zu sagen, wisst ihr, der Jesus will doch, wenn wir unsere stille Zeit machen, wenn wir endlich mal wieder unsere Bibel vor ihm alleine lesen, dass er uns zurechtbringen will. Belassen wir ihn auch. Wisst ihr, und dann gibt's dafür die Predigt. Und deswegen ist die auch manchmal nervig und ungemütlich, weil es da nicht gegangen ist, weil der Jesus uns bei der stillen Zeit nicht zurechtbringen konnte. Da muss er halt den nervigen Prediger schicken. Dass der uns das sagt. Aber lassen wir uns zurechtbringen und lasst euch ermahnen. Hier ist das seelsorgerliche Ermahnen. Lasst euch doch mal ermutigen. Stoßt es doch nicht gleich weg, wenn euch jemand wirklich aufbauen will. Und nicht aufbauen seelisch, oh, du bist toll und Gott liebt dich sowieso, es ist alles nett und schön und alles gut. Nee, sondern lass dich mal wirklich aufbauen, dass du auch weiterkommst. Bei dir ist nicht alles toll, also bei mir zumindest nicht. Und ich denke, dass ich relativ normal bin. Dann ist bei euch auch nicht alles einfach perfekt und in Ordnung. Sondern wir brauchen es, dass wir mitgenommen werden, von den Geschwistern an die Hand genommen werden und dass wir auch mal den Kaffee dafür nutzen, dass das nicht so ein billiges Kaffeekränzchen einfach ist. Und dann sagt er, seid eines Sinnes, das haben wir vor 2 Wochen gehört, die Gesinnung Christi, die dienen will, dem anderen die Füße wäscht und nicht den Kopf. Das brauchen wir untereinander. Und dann haltet Frieden, seid auch bereit, euch mal zu versöhnen wieder. Wisst ihr, wenn wir uns dem öffnen und bereit sind, hier einfach gehorsam zu sein, dann tut Gott etwas. Er stellt sich zu uns als Gott der Liebe und des Friedens. Dann zieht der Friede ein. Aber wenn mir das eh alles egal ist, wenn ich mich sowieso nicht verändern will, weil ich, so wie ich bin, doch sowieso alles gut ist. Ich sehe doch sowieso schon alles richtig. Da komme ich nicht weiter. Und da kommen wir nicht mehr weiter. Dann gibt es auch keinen Frieden hier. Gehen wir mal zurück zu unserem Text hier in Offenbarung 1. Er sagt dann ja hier, von dem, der ist, von dem wünscht er uns den Frieden. Von dem, der ist und der war und der kommt. Und das ist interessant, was er hier sagt, ist, dieses ist, ist nicht einfach so einfache deutsche Gegenwartsform, sondern ist eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe, wie Gott sich Mose vorstellt, als der ihn fragt, was soll ich denn den Kindern Israel sagen, wenn du mich zu ihnen schickst? Dann sagt er, ich bin, der ich bin. Der ewig, der immer existiert, der immer ist, der ewig Seiende, hat mal jemand gesagt. So stellt er den hier vor, so stellt er Gott vor, der ewig Seiende. Wir sehen, das ist derselbe Gott wie im Alten Testament. Das ist kein anderer. Es gibt keinen Gott im Alten Testament und einen anderen Gott im Neuen Testament. Das ist genau dasselbe. Und der war, der ist auch noch so wie damals. Der verändert sich nicht. Das ist nicht einfach irgendwann, ja, heute ist er, naja, er geht so ein bisschen mit dem Zeitgeist. Wir können das alles nicht mehr so streng sehen wie unsere Väter. Die waren alle so engstirnig und verkappt und moralisch so unflexibel. Nee, Gott bleibt gleich und er sieht das gleich und er fordert dieselbe Heiligkeit. Er fordert sie auf einem anderen Weg. Wir haben den weitaus herrlicheren, besseren Weg als früher im Alten Bund, wo sie das Gesetz halten mussten, das sie gar nicht konnten halten. Aber wir haben das Gesetz des Geistes, des Lebens, durch das wir ihm gehorsam sein können. Weil er es durch sein Opfer wirkt in uns, durch seine Kraft. Und dann sagt er kommt. Der immer kommt. Der uns nicht alleine lässt. Der uns in der Not beisteht. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, jetzt müssten wir eigentlich Jesaja 11 aufschlagen. Wenn ihr euch den Zettel mitnimmt, da stehen 100.000 Bibelstellen drauf, die werden wir gar nicht lesen heute. Aber da könnt ihr nachlesen, was ich hier behaupte. Das habe ich aus diesem Buch, das ist nicht meine eigene Idee. Die sieben Geister Gottes, das ist eigentlich im Grunde genommen der Heilige Geist. Und in Jesaja 11 sagt, das ist der Geist des Herrn, das ist der Geist der Weisheit und so weiter, der auf den Herrn Jesus ruhen wird, wenn er kommt. Und im nächsten Punkt sagt er, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Merkt er, was er hier macht? Er stellt sie alle drei gleich zusammen. Keiner ist besser oder weniger wichtig oder so etwas. Er stellt sie alle zusammen hier hin und er sagt, Jesus ist der treue Zeuge. Was hat der Jesus denn bezeugt? Er hat bezeugt, dass er vom Vater ausgegangen ist. Da gibt es so eine Stelle, müsstet ihr da auf den Zettel gucken, ich glaube, das ist Johannes 4. Er sagt aber, ich bin vom Vater ausgegangen. Und da meint er nicht, dass er einfach nur woher gekommen ist von ihm, sondern dass er wirklich aus ihm herausgekommen ist. So wie man in einer Stadt drin ist, das bezeichnet das Wort. Und dann geht man da heraus, woanders hin. Er ist der einzig geborene Sohn Gottes, vom Vater gezeugt. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Ich weiß das auch nicht, aber die Bibel sagt es einfach. Und wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er gleiche Natur wie der Vater, dann ist er selber Gott. Und das bezeugt er. Und er sagt, wer mein Zeugnis nicht annimmt, der hat Gott nicht. Johannes schreibt später in seinem ersten Brief, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das haben wir in der Schule mal gesagt, beim Fußballspiel, wenn der Ball da vom Pausenhof, das war manchmal so ein kleiner Handball oder so eine zusammengedrehte Getränkedose, wenn sie ins Aus gegangen ist, der den zurückgeholt hat, der hatte den Einwurf. Wer hat, der hat. Genauso ist hier. Wer den Sohn hat, wer diesen Sohn hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Den gucken wir uns mal näher an. Er sagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist der Erste, der auferstanden ist, um nicht wieder zu sterben. Alle, die damals vor ihm auferweckt wurden, mussten wieder sterben. Lazarus ist wieder gestorben. Aber er ist der Erste, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Und er gibt uns die Hoffnung, dass wir, wenn wir sterben, einmal auferstehen werden zum ewigen Leben. Das kann er geben, weil er den Tod besiegt hat. Diese Hoffnung haben wir. Und die sollte uns Mut geben. Die darf uns Mut geben. Er sagt, er ist der Fürst über die Könige der Erde. Wisst ihr, es ist völlig egal, wer in Moskau regiert. Es ist völlig egal, wer in Peking regiert oder in Washington oder sonst wo auf der Welt. Oder in Neu-Delhi. Ich weiß gar nicht, ob die Inder da ihren Regierungssitz haben. Aber Ihr wisst, was ich meine. Egal, wer die Geschicke menschlich dieser Welt lenkt, der Herr Jesus kontrolliert sie. Einmal heißt es im Alten Bund, gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht wüsste? Sie, wir könnten jetzt stundenlang über unsere Regierung in Berlin schimpfen, was die alles komisch machen und falsch machen und alles, was nicht stimmen würde. Lassen wir es mal dahingestellt, ob wir das wirklich alles bis ins Detail beurteilen können. Aber hat Gott einen Fehler gemacht? Ist das an ihm so vorbeigeschlittert? Das ist auch sein Plan. Und der Plan ist für uns letztendlich gut. Wir werden sehen, wo das hinführt. Aber am Ende wird es für uns was Gutes bewirken. Und er hält es in der Hand. Wir müssen uns keine Angst haben, dass irgendwas Schlimmes passiert, was wir nicht ertragen könnten. Er hält die Geschicke der Welt in seiner Hand. Und dann sagt er, und jetzt stellt er ihn wirklich in den Mittelpunkt. Jetzt kommt der Gipfel. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und das durchzieht sich immer wieder in der Offenbarung. Es geht immer um Jesus und sein Blut, das uns reinigt von jeder Sünde. Und dass es nicht aufgehört hat mit der Bekehrung, das brauchen wir heute immer noch. 1. Johannes 1 haben wir ja öfter gelesen. Dass sein Blut uns ständig reinigt, aber wenn wir eine Sünde erkennen, wenn sie uns bewusst wird, dann sollen wir ihm die Sünde bekennen, dass er uns wieder reinigt. Denn mit Sünde kann Gott nichts anfangen. Das wisst ihr, wenn ich in meinem Leben die Sünde einfach liegen lasse, obwohl ich weiß, dass sie da ist, und ihm das nicht bekenne, dann kann er mich nicht gebrauchen, auch nicht in der Gemeinde. Da bin ich ein Störfaktor in der Gemeinde. Weil er nur noch mein Fleisch wirken kann. Gott kann mit Sünde nicht zusammenarbeiten. Und das braucht er. Und der Jesus ist es, der es tut. Er wäscht uns von der Sünde rein. Er hat uns errettet, damit wir eben nicht mehr der Sünde dienen. Das sagt er hier. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Für seinen Gott und Vater. Also Erlösung ist kein Selbstzweck, damit es mir gut geht oder dass ich jetzt endlich mal einen Sinn des im Leben sehe oder so etwas, sondern er hat uns für ihn gerettet durch sein Erlösungswerk. Und dann sagt er, ihr seid Könige und Priester. Worüber herrscht der Gläubige? Oder worüber soll er herrschen? Über die anderen Leute in der Gemeinde, weil er das Glück hat, der Pastor zu sein? Oder ein Ältester zu sein? Der Gläubige soll über sich herrschen, über seinen Leib der Sünde, durch Christus. Das ist Römer 6. Deswegen sind wir als Könige gesetzt. Später sagt er noch, ihr werdet über Völker herrschen, tausendjähriges Reich und so weiter. Aber jetzt erstmal sollen wir über unser Leib herrschen. Auch dass unsere seelischen Regungen, unser Ärger und unser Frust nicht rausbricht, sondern dass wir es durch Christus ans Kreuz nageln. Es nicht mehr lebt, nicht mehr ständig rausbombardiert und wir uns nur in Auseinandersetzungen verlieren, hier und zu Hause und sonst wo. Und er sagt zu Priestern, was macht der Priester? Er bringt den Opferdienst. Er geht mit dem Opfer um, mit dem Opfer Jesu. Wir können es nicht bringen. Der hohe Priester hat das selber gemacht. Er hat sich selber geopfert als Lamm. Aber aufgrund seines Opfers sind wir auch Priester. Wir gehen mit dem Opfer um. Wir geben uns wegen ihm hin. Weil er uns zubereitet hat durch sein Opfer, durch seine Heiligung, hat uns zubereitet, dass wir uns als Opfer, als Schlachtopfer unser Leib hingeben können, das ist die Hingabe. Und was macht ein Priester noch? Er tretet in den Riss zwischen Gott und Mensch. Der greift den anderen nicht einfach sofort an, wenn er ihm falsch kommt, sondern er geht erstmal nach Hause in sein Kämmerlein und sagt dem Herrn Jesus, da ist was passiert, ich verstehe das nicht, irgendwie ist das alles falsch, greif du doch mal ein. Das macht der Priester als erstes. Der schlägt nicht gleich erstmal um sich. Der geht nach Hause und sagt, ich habe hier was erlebt. Ja, greif du ein. Kümmer dich. Zeig mir, soll ich reden gehen? Oder soll jemand anders reden gehen und ich soll lieber still sein? Oder willst du vielleicht alleine an jemanden arbeiten? Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, dann kommt, wenn man das sieht, dann lobt man Gott aufrichtig. Dann kann man wirklich sagen, sein ist die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn dann unterwirft man sich wirklich ihm. Und dann sagt er weiter, siehe, ich komme, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte 1, die Himmelfahrt, er wird so, wie ihr ihn gesehen habt, wie ihn die Wolke aufgenommen hat bei der Himmelfahrt, so wird er wiederkommen. Der wird kommen. Auch wenn wir in der Welt unterwegs sind und es sieht alles so logisch aus, was sie glauben. Er kommt trotzdem, da können wir uns drauf verlassen. Er kommt und jeder wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und dann steht hier ja weiter, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. In der Elberfelder steht da Stämme des Landes. Das ist vielleicht die bessere Übersetzung. Also Israel, die sich ja dann, wenn er auf dem Ölberg wiederkommt, bekehren wird an einem Tag. Also der Überrest, der dann noch lebt nach den ganzen Endzeitgerichten und Kriegen. Die dann noch überleben werden, der Überrest wird sich bekehren. Sie werden sich an die Brust schlagen. Was haben wir damals nur getan? Und das müssen wir aufpassen, in dem Punkt. Letztens habe ich das mal in so einem Video gesehen, da wollte jemand so über Antisemitismus sprechen und so weiter. Das ist ja ein top aktuelles Thema, als ob wir das Problem nicht schon lange hätten. Das fällt uns ja erst jetzt wieder auf. Und dann behauptet er ja, eigentlich ist der Antisemitismus ja im Neuen Testament begründet. Da werden ja die Juden als Jesusmörder dargestellt und das jetzt über 2000 Jahre in unseren Köpfen drin. Das ist so ein Quatsch. Wisst ihr, die erste Gemeinde, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat zurückkommt, die sie geschlagen haben, damit sie eben nicht mehr vom Namen Jesus reden sollen, dann beten sie und dann sagen sie ihnen, Herodes und Pontius Pilatus, übrigens, der Pontius Pilatus ist definitiv ein Heide, und die Juden und die Heiden haben sich unter ihnen zusammengeschlossen, deinen Gesalbten zu töten. Wir sind schuld am Tod Jesu. Nicht die anderen. Ich mit meiner Sünde und du mit deiner Sünde. Wir sind schuld, dass er gestorben ist. Und nicht irgendjemand anders. Und dann sagt er hier in Vers 8, ich bin das A und das O. Also Gott spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt. Da steht dasselbe, was wir eben hatten. Und dann fügt er hier noch zu, der Allmächtige. So hat sich Gott im Alten Testament ja auch dem Abraham vorgestellt. Ich bin der Herr, ich bin Yahweh. Der Gott, der Allmächtige. Und wenn hier steht, das A und das O, was Gott spricht eigentlich, ist ja sein Sohn. Das haben wir eben ja auch gehört, Hebräer 11, 1 und 2. Jesus ist Gottes letztes Wort. Er hat uns nichts zu sagen als Jesus allein. Und zwar so, wie wir ihn eben beschrieben haben, bekommen haben und wie wir ihn gleich noch sehen werden. Das ist Gottes letztes Wort und erstes Wort. Johannes 1, Vers 1. Das Wort war bei Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Das ist Jesus. Und Jesus ist das erste und letzte Wort Gottes. Und wenn hier steht, das ist eine interessante Stelle, er sagt, spricht der Herr, der Kyrios, der Herrscher. Das heißt eigentlich sogar der Despot. Und im Neuen Testament wird immer über Jesus gesagt, er ist der Herr. Als am See Genezareth nach der Auferstehung die Jünger wieder fischen wollten, weil sie dann doch wieder enttäuscht waren, kommen sie ans Ufer und da ist ein Mann. Und dann sagt dieser Johannes hier, der so nah beim Herrn Jesus war, der sagt ihm zu Petrus, es ist der Herr. Er sagt nicht, oh, das ist Jesus, den wir kennen. Er sagt, das ist der Herr. Der Chef, der was zu sagen hat, der uns sagt, wo es lang geht. Nicht wir sagen ihm, wie es geht. Er sagt uns, wo es lang geht. Und weiter sagt der ich, Johannes, aber auch, euer Bruder, der ich auch euer Bruder bin und auch und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi. Hier haben wir ein Vorbild, diesen Johannes. Das ist der Jünger, der immer an der Brust Jesu lag, der ganz nah beim Herrn Jesus war. Er hat nicht seine Freiheit da draußen gesucht, was kann ich noch alles mitnehmen von der Welt, wie kann. Und er war ganz nah beim Herrn Jesus. Und der hat seine Aufgabe gefunden. Der war ja später in Ephesus Ältester, wo auch die Mutter Jesu mit hingenommen hat. Und er sagt, ich bin da einer von euch. Wir gehören zusammen, wir haben denselben Vater. Und ich denke, das ist auch für unsere Zeit, für die Dinge, die rasch geschehen sollen. Ich weiß nicht, wie weit wir hier reingehen. Aber eins bin ich mir sicher, wir verzärtelte Wohlstandspflänzchen, wir werden den Eingang ins Himmelreich nicht leichter haben als unsere Geschwister in Korea, die klar vor Gott stehen. Und dazu brauchen wir die Brüder. Und die Schwestern sind dann genauso gemeint. Die sind nämlich auch Brüder, weil die Erlösung männlich ist und weil wir Söhne Gottes sind, Galater 2. Wir brauchen die Bruderschaft, das Miteinander. So, das müssen wir wieder sehen. Dass wir in solchen Zeiten, wir haben ja so eine Vorschulkindergarten gehabt, Corona. Und was ist da alles kaputt gegangen? Weil wir das eben nicht mehr gesehen haben. Wir gehören zusammen, wir müssen uns treffen. Muss ja gar nicht hier in der großen Runde am Sonntag sein. Waren ja die Regeln dann ja auch schwierig. Wir werden uns zu Hause treffen können. Wie in der Urgemeinde. Sie trafen sich in den Häusern hin und her. Die Brüder treffen sich, weil sie durchhalten müssen. Zusammen. Alleine gehst du kaputt. Da sitzt ein Pfarrer mit einem jungen Mann bei ihm zu Hause, bei dem jungen Mann. Der Mann will aus der Kirche austreten. Damals, wo die Kirche noch in Ordnung war. Einigermaßen. Und der Pfarrer versucht ihn doch zu überzeugen, dass er doch da bleiben soll. Wie wichtig das ist, diese Gemeinschaft. Und dass der Herr Jesus das ja auch will, dass wir uns treffen und so weiter und so fort. Und er kommt ihm nicht bei. Und dann sitzen sie da still und schweigen sich an am Kamin. Und dann nimmt der Pfarrer mit der Kohlenzange ein Stück Kohle und legt sie da so vor dem Kamin, wo der Boden geschützt ist. Und hängt die Zange wieder weg. Und sie gucken sich die Kohle an und irgendwann erlischt die Kohle. Und dann sagt der junge Mann: Ich habe es verstanden, ich bleibe. Wir brauchen uns miteinander. Das ist immer der verkehrte Weg, wenn man auseinandergeht. Und dann sagt er, ich bin ein Teilhaber. Das Wort heißt eigentlich ein Gesellschafter. Wie in einem Betrieb. Teilhabe von einem Betrieb. Das heißt auch, wir arbeiten hier zusammen. Und jeder von uns ist mitverantwortlich, was hier läuft. Die Verantwortung trägt die Gemeindeleitung nicht alleine. Ich bin verantwortlich, was ich hier tue in der Gemeinde. Wie ich mit den anderen umgehe, was ich hier reinbringe. Wenn ich in meinem Schmutz der Sünde mit reinkomme, die ich nicht abgewaschen habe, werde ich mich dementsprechend den anderen auch verhalten. Dann bin ich keine Ermahnung, dann erbaue ich sie nicht. Obwohl er vielleicht von mir die Erbauung heute gebraucht hätte. Weil Gott mich, das eine Glied, zum anderen schickt und sagt, du musst Handreichung tun, du sollst helfen. Ich bin gar nicht in der Lage dazu. Wir sind verantwortlich für das, was wir hier machen. Woran hat er denn Anteil? An der Bedrängnis steht im Griechischen Philipsis. Und ich denke, wir erinnern uns, Paulus auf einer Missionsreise wird gesteinigt von den Juden. Und steinigen ist nicht, ich werfe dich zweimal mit einem Kieselstein ab. Steinigen heißt, wir wollen dich eigentlich totsteinigen. Wir wollen dich umbringen mit Steinen, die groß sind, die wir gerade so werfen können. Und irgendwann denken sie, er ist tot. Aber er ist ja gar nicht tot. Er steht auf und ich weiß nicht, wie der in die Stadt gegangen ist, aber die anderen haben ihm ja geholfen, haben ihn vielleicht ein bisschen notdürftig da noch ein bisschen verbunden. Und dann geht er sofort am nächsten Tag in die nächste Stadt. Und dann gehen sie auf dem, ich weiß nicht, wie der ausgesehen hat. Schön hat er nicht ausgesehen. Und Geschichtsschreibung meint ja, weil der Paulus so oft gefoltert wurde und im Stock saß und so weiter, hat er wahrscheinlich eine ziemlich krumme Körperhaltung gehabt. Der muss übel ausgesehen haben nach der Steinigung. Dann geht er auf einer Missionsreise die Gemeinden ab. Apostelgeschichte 14 ist das. Und dann ermutigen sie da. Ich lese das gerade mal. Könnt ihr, wenn ihr wollt, mit aufschlagen. Ich lese aber schnell. Apostelgeschichte 14. Also davor steht das mit der Steinigung und dann steht in Vers 22, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse, da steht das Wort, in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ganz Normale, dass wir Druck haben. Dass wir wirklich Druck haben. Und den Stress kriegst du. Sobald du das Wort Gottes deutlich sagen willst, sobald du es wirklich leben willst, ohne Kompromisse, der Teufel schickt dir die Leute vorbei, die es dir schwierig machen. Immer. Er schickt dir die ganz subtilen Herausforderungen auf der Arbeit, die da vielleicht gar nicht so aussehen, als würde es um Sünde gehen. Die Gefahren kommen immer, der Druck kommt immer. Die Fragen und die Zweifel, die schickt er mir sofort. Und am Reich, also das Königreich, hier gibt es einen König. Und im Königreich gibt es keine Demokratie. Wir entscheiden doch, wir sind noch nicht die letzte Instanz. Die letzte Instanz ist er. Er sagt doch, wo es lang geht. Nicht wir. Wenn wir jetzt der Meinung wären, also 30 ist doch ein bisschen zu langsam hier auf der Straße, oder? Vielleicht können wir alle in Brink überreden, machen wir einen Vertrag zusammen mit Brief und Siegel, machen wir drauf, hier darf man jetzt 70 fahren. Glaubt jemand echt? Das glaubt ja keiner, dass das Flensburg interessiert oder die Verkehrspolizei oder unserem Gesetzgeber. Interessiert doch kein Mensch. Und guck, das macht die Christenheit heute. Wir legen fest, was Gottes Werte sind, nicht er. Und das geht nicht. Wir legen fest, was eine Gemeinde weiterbringt, nicht er. Steht weiter, standhafte Ausharren Jesu Christi. Das heißt, das, was das Wort meint, standhaftes Ausharren heißt, ich bleibe unter dem Druck. Ich laufe nicht weg, ich halte es aus. Wenn man das in der Bibel verfolgt, stellt man fest, so wird man langmütig, dann hat man lange Mut, dann wird man widerstandsfähig, dann wird man belastbar. Man sagt, ja, Herr Jesus, ich nehme es aus deiner Hand an, dass mir jetzt Stress, dass ich jetzt Stress habe, dass ich Druck habe. Ich halte das aus, zu Hause, in der Familie oder auf Arbeit oder hier in der Gemeinde. Ich nehme das jetzt von dir an und dann wird man langmütig. Und das Interessante ist, das hat ja natürlich, die Bedrängnis hat was mit Jesus Christus zu tun. Das Reich ist ja sein Reich. Aber hier ist die Verbindung viel enger, grammatikalisch, zwischen dem standhaften Ausharren und Jesus Christus. Wir können in den Evangelien sehen, wie man das macht. Wie hält man den Druck aus? Und vielleicht muss man sich auch mal wehren gegen den Druck. Und wie macht man das? Können wir beim Herrn Jesus lernen? Müssen wir nur mal hingehen und die Evangelien so lesen. Und er sagt weiter, dass er auf Patmos war. Und auf Patmos war er nicht die schönste Insel. Das ist so eine relative, eine kleine Insel. Der war da wahrscheinlich ziemlich allein. Weg von Ephesus. Und dann kommen die Kämpfe. Ist mal lesen von Wilhelm Busch die Plaudereien in seinem Studierzimmer, was er erlebt hat. Er erzählt eine Geschichte, wie er im Knast sitzt in der Nazi-Zeit. Und er wusste nicht, wie es im Weigelhaus weitergeht. Ob es es noch gibt, ob die sich noch treffen. Er sitzt ja jetzt hier im Gefängnis. Dann kommen die Zweifel auf, dann kommen die Sorgen auf und die Ängste. Und irgendwann klopft es an der Tür. Ist so ein komischer Wärter, der ihn erstmal ganz gemein anmacht. Und dann fragt er ihn, kennen Sie Hömpel? Wir kennen ihn nicht, aber Hömpel war ein junger Mann in dem Weigelhaus. Irgend so ein großer Kleider, grober Kleiderschrank, kräftig gebaut und so weiter, war er für das Grobe und Handwerkliche zuständig. Und ein ganz engagierter Gläubiger. Und er sagt, ja, den kenne ich. Ah ja, das ist mein Sohn. Der Vater von dem gläubigen jungen Mann ist Wärter in seinem Gefängnis. Und dann erzählt er ihm, ja, wissen Sie, der hat einen Antrag gestellt bei der Behörde, dass er wegen seinen Kaninchen oder sein Meerschweinchen das Gras im Innenhof des Gefängnisses ernten muss, weil das besonders toll wäre. Und die haben es ihm genehmigt. Als ob es da draußen nicht mehr Gras geben würde, aber sie haben es ihm genehmigt. So, und jetzt gucken sie da aus dem Fenster. Er dachte, das ist doch eine Falle, ich darf doch gar nicht da oben durch das Fenster in den Hof gucken, das ist ja hier verboten, ne? Psychologische Folter und sowas. Ja, doch, machen Sie es, ich habe an dem Tag, wenn er kommt, um 18 Uhr auch Dienst, ich gucke nicht bei Ihnen rein, ist okay. Naja, Wilhelm Busch macht das, er baut seinen Tisch da zusammen, stellt sich da oben drauf um 18 Uhr an dem besagten Tag und dann kommt der Typ da wirklich mit seinem Beutel an, mit seiner Gartenschere und erntet das Gras. Der sieht ihn da durch sein Fenster und auf einmal fängt er an zu pfeifen. Ein Lied, das sie immer singen. Ich habe das Lied mal rausgesucht, vielleicht üben wir das hier mal. Ich habe das jetzt inhaltlich vergessen, aber ein Lied, das ihn ermutigt hat. Der konnte ja nur pfeifen, der kann das ja im Nazi-Gefängnis nicht laut singen, dann behalten die den gleich da. Er pfeift das Lied und baut es ihm wieder auf. Aber wisst ihr, wir werden unser Gefängnis, unser Patmos auch kriegen. Und vielleicht bist du schon drin. Und dann brauchst du die Geschwister, dann brauchst du die Brüder, die Bruderschaft in der Gemeinde, dass wir uns helfen. Und dann sagt er hier, ich war im Geist am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist eigentlich ganz einfach, wenn man es ganz genau nur so in der Bibel nimmt. Der Tag des Herrn ohne irgendwelche Zusätze ist im Grunde genommen die großen Endzeitgerichte ab Offenbarung 6 bis Vers 20. Das ist der Tag des Herrn. Und er sagt, er war jetzt im Geist oder durch den Geist da. Und dann hörte eine große, gewaltige Stimme, die sagt es nochmal. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch. Und dann sagt er die Adressaten, diese 7 Gemeinden in Asien, wo es mir echt wert ist, sich die mal anzugucken, die eine vierfache Bedeutung haben. Also erstens sind die Sendschreiben an diese Gemeinden so gerichtet, wie sie damals waren. Dann kann ich das für mich persönlich nehmen und davon lernen. Man kann es als Gemeindetyp sehen. Und was interessant ist, es ist eine prophetische Vorhersage, wie die Kirchengeschichte läuft. Es ist irre, wie das passt. Chronologisch. Es ist unglaublich. Jetzt wissen wir, wer wir sind. Die Gesamtchristenheit heute ist Laodicea. Naja, und dann geht's weiter. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen. Das steht hier nicht aus Spaß, sondern der Johannes ist durch seine Zweifel so niedergeschlagen gewesen, dass er dem Herrn Jesus den Rücken zugekehrt hatte. Dass er sich wieder umdrehen muss zu ihm. Und automatisch, er sieht ja dann die sieben goldenen Leuchter das ist die Gemeinde. Dann kehrt man auch den Geschwistern den Rücken zu. Wenn man die falsche Haltung dem Herrn Jesus gegenüber hat, hat man auch die falsche Haltung der Gemeinde. Und er muss sich wieder umdrehen und er sieht die goldenen Leuchter. Und wisst ihr, die goldenen Leuchter, das ist die reine Gemeinde. Von der Spurgeon gesagt hat, die gibt's nicht, spätestens wenn ich komme, ist sie ja nicht mehr rein. Da hat er vordergründig natürlich recht mit dem, was er sagen wollte, aber eigentlich gibt es sie doch. Und das ist der Epheserbrief, das ist die unsichtbare Universalgemeinde, so nennen wir das manchmal. Das ist die, die wirklich mit dem Blut des Lammes erkauft sind. Und da spielt die Vereinsliste keine Rolle am Ende. Und das sind die echten Gläubigen, das Blut Jesu gereinigt wurden, wirklich rein sind. Wir sehen da Gold, wir sind mit dem Wesen Gottes durchzogen, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das haben wir oft vergessen, vor allem die Heiligkeit haben wir heute so vergessen, weil wir uns mit jedem Dreck der Welt heute anfreunden, weil es ja kein Problem wäre. Aber er sagt, ihr sollt trotzdem heilig sein. Dem muss sich der Johannes zuwenden und dann sagt er, und mitten unter den sieben Leuchten einer, wir müssen uns das vorstellen, wenn da Leuchter sind und da geht einer, dann wird er angestrahlt von den Leuchtern. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, wir müssen Jesus anstrahlen, wir müssen auf ihn zeigen, nicht irgendwo anders hinführen. Da können wir jede Predigt ganz einfach prüfen, führt sie uns näher zum Herrn Jesus oder führt sie uns eigentlich woanders hin? Das ist die Frage. Und jetzt beschreibt er ihn, er sagt, der einem Menschensohn glich. Er sagt nicht, das ist der Menschensohn, er sagt, der sieht nur noch so aus wie der Menschensohn. Der Jesus auf der Erde, der Sohn Gottes, von Menschen, von einer Frau, von einem Menschen geboren, nennt sich der Menschensohn, der kommen sollte, um uns zu retten. Er sagt, der sieht nur noch so aus. Das ist der auferstandene Jesus. Wo auch der Johannes, der so eine enge Beziehung zu ihm hatte, schon damals, als junger Mann, der muss wahrscheinlich erst sich die Augen reiben und gucken, wer ist denn das eigentlich? Kenne ich den nicht? Doch, den kenne ich. Und dann zeigt er, wie gewaltig der Auferstandene ist. In 2. Korinther 5 heißt es, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Wenn heute jemand meint, eine Vision zu haben, und dann sieht er einen Jesus in der Vision, der hat eine Dornenkrone und der blutet. Und wer das mal jemand erzählt, und das Blut tropft auf die Herzen der Gläubigen und sie werden weiß. Das ist nicht unser Jesus. Unser Jesus blutet nicht mehr. Er sieht jetzt so aus. Bekleidet mit einem Gewand. Das Gewand steht immer für die Gerechtigkeit. Und an einer Stelle heißt es in der Offenbarung, sein Gewand ist mit Blut besprengt. Durch sein Blut macht er uns gerecht, durch den Glauben an sein Blut, das Römer 3. Er macht gerecht und er will die Sünde abwaschen, weil er mit ihr nichts zu tun haben will. Er kann nicht, weil er gut ist. Deswegen will er auch, dass sie bei uns nicht da ist. Dass wir sie nicht tun und wenn wir sie doch getan haben, dass wir wieder gereinigt werden. Das geht so bis zu seinen Füßen, es füllt ihn ganz aus. Darum geht's ihm. Und da steht es weiter, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Der Gürtel steht immer für die Wahrheit, das kennen wir aus der Waffenrüstung. Er ist golden, der ist das Wesen Gottes. Und er ist die letzte Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Wisst ihr, wir denken menschlich, Wahrheit wäre ein Tatbestand. Und deswegen fragt Pilatus ja zu Recht, was ist Wahrheit? Und die Wahrheit steht vor ihm, das ist eine Person. Und in dieser Person kommt das Reden und das Tun zusammen, das stimmt überein, das ist Wahrheit. Wenn das stimmt und wenn es kein Blabla-Christentum ist, indem wir hier fromm reden, aber es nicht tun und dann meinen wir können andere Menschen erreichen, dass sie Jesus nachfolgen. Das ist kein Zeugnis. Denn wir müssen Frieden, im Frieden leben, damit wir das Evangelium des Friedens hinaustragen können. Das ist die Bereitschaft aus der Waffenrüstung. Dann sind wir ein glaubwürdiges Zeugnis, dann sollen wir es tun. Er geht weiter. Er sagt, sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Das ist die absolute Reinheit Jesu. Der Jesus war nie ein Sünder. Er hat nie gesündigt. Er war immer absolut rein, genauso gut wie der Vater. Er trägt nur stellvertretend unsere Sünde. Und wisst ihr, was er sagt durch den Propheten Jesaja? Er sagt, wenn eure Sünde so rot ist wie Blut, soll sie werden weiß wie Schnee. Er will, dass wir teilhaben an dieser Reinheit, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Wisst ihr, wo ich eben den Sinn des Lebens so schlecht gemacht habe? Dieser Philip Busch, dieser berühmte Pfarrer, hat ja auch, der Evangelist von Gott gegeben, ne, hat er ja auch einmal über die Frage gesprochen. Er sagt, wozu leben wir? Er sagt, wir sollen Kinder Gottes sein, es gibt nur ein Problem. Wir sind's doch gar nicht mehr. Weil uns unsere Sünden von Gott trennen. Und dazu brauchen wir den Herrn Jesus. Wenn Ungläubiger zuhört, für dich haben wir nur eine Botschaft. Du musst umkehren von deiner Sünde, sonst wird dich Gott verurteilen für die ewige Hölle. Dann kommt das Gericht. Du musst umkehren zu diesem Jesus, der dich allein retten kann. Aber das gilt ja auch für uns. Wir sollen doch nicht das Gewand, die Kleider der Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, wieder beschmutzen. Die sollen doch sauber sein. Wir müssen uns mal ein Bild vorstellen, wie das aussehen würde. Die Kinder, die sind manchmal schmutzig. Das ist so, die kleinen Kinder. Wir Erwachsenen bemühen uns doch, dass wir sauber bleiben. Aber geistlich ist uns das nicht so viel wert oft. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Erz ist immer das Gericht, ist wie bei der Stiftshütte. Die stehen auf diesen Erzfüßen, die ganze Stiftshütte. Im Dreck der Wüste, im Dreck der Sünde dieser Welt. Und ich brauche die Errettung vom Herrn Jesus, der die Tür ist zu dieser Stiftshütte, damit ich mich Gott nahen kann, dass ich gerettet werde und nicht in die Hölle komme. Und da muss ich bei ihm bleiben in dieser Reinheit. Und wir müssen uns vorstellen, dieser Jesus wandelt inmitten der Gemeinde. Und der hat ein Problem mit unserer Sünde, die wir nicht aufräumen. Der hat ein Problem mit unseren Streitigkeiten. Und ein gewaltiges. Und das schreibt uns Petrus. Die Zeit ist nahe, dass das Gericht beginnt am Hause Gottes. Wir denken immer, ach, bevor irgendwas Schlimmes passiert, werden wir entrückt. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir wirklich in die Trübsalzeit reinkommen oder nicht. Lassen wir es mal offen. Aber einfach so kommen wir hier nicht durch. Nicht wir westlichen Christen mit unserer Laschheit, unserer Lauheit, dass wir es nicht mehr ernst nehmen mit der Reinheit. Dass wir es nicht mehr ernst nehmen mit Heiligung, uns von jedem Dreck der Sünde fernhalten. Wisst ihr, ich bin ja von Berufs wegen studierter Sänger, Operngesang studiert. Mich interessiert ja, wie man Geschichten erzählt. Das Medium Film dazu. Und dann sitze ich bei meinem Streamingdienst und will mir ja mal wieder was angucken. Dann sehe ich da bei Amazon Video, zeigen die dann immer so ein paar Schlagwörter an, was da so thematisiert wird im Film. Und dann lese ich Gewalt, Nacktheit, sexuelle Inhalte, Alkoholismus, Drogen. Nee, will ich nicht. Muss ich abbrechen. Ich will das nicht. Ich will mich doch nicht mit diesem Dreck der Sünde dauernd beschäftigen, dass er mich wieder beschmutzt. Ich will doch weg davon. Und Jesus wird es uns nicht durchgehen lassen. Und dann sagt er, die Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Viele Wasser sind eigentlich immer die Heiden. Hier geht es darum, dass ihnen das Wort gebracht wird, dass sie gerettet werden. Es geht immer darum, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen gerettet werden von ihrer Sünde. Nicht, dass sie zu einem Life-Guru kommen, der ihnen nette Dinge fürs Leben gibt, wo sie sich gut fühlen können, sondern dass er Sünder retten will von ihrer Sünde und von der Hölle und vom ewigen Gericht, dass sie nämlich zu ihm in den Himmel kommen. Darum geht es ihnen. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Eine andere haben wir einfach nicht. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und das wissen wir aus Vers 20, die 7 Sterne, das sind die Engel der Gemeinde. Jetzt gehen sich die Ausleger da auseinander. Ist das ein Bild jetzt für die Ältestenschaft? Oder hat jeder Gemeinde einen Engel in der geistlichen Welt? Weiß ich nicht, ich würde es eher mal tendieren dazu, das ist ein Bild für die Ältestenschaft. Und er hat auch die Gemeindeleitung in seiner Hand. Und eine Gemeinde kriegt immer die Gemeindeleitung ab und die Ältesten ab, die sie verdient haben. Das heißt nicht, dass sie immer gut sind, aber dass wir sie verdient haben. Dass wir sie brauchen. Das kann auch mal ein Gericht sein für eine Gemeinde. Ihr wisst ja, Ephesus kriegt die Drohung später, dass die Gemeinde von Johannes, der Leuchter wird umstürzen, wenn ihr nicht Buße tut. Eine Gemeinde, die alles richtig macht, in einem schwerwiegenden Punkt haben sie versagt. Sie brennen nicht mehr mit ihrer Liebe für den Herrn Jesus. Sie haben schon wieder andere Dinge lieb gewonnen. Und dann geht's weiter. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Ich dachte immer, klar, Hebräer 4, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Nee, das Schwert in Hebräer 4, das ist ein Opfermesser. Hier steht ein anderes Wort, hier ist ein großes Schwert gemeint, das als Synonym steht für einen großen Schmerz. Das steht in Lukas, wo der Engel zu Maria sagt, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und das ist dasselbe Schwert, das aus dem Mund des Reiters kommt, der am Ende das Gericht über die Welt übt, der Herr Jesus, mit seinem Gewand auf dem Blut ist. Aus seinem Mund geht ein Riesenschwert hervor, mit dem er die Leute tötet. Und er sagt, dieser Jesus ist in unserer Mitte. Das sollte uns zu denken geben. Uns bewusst machen, dass dieser Jesus hier steht, nicht ein nettes, liebes Jesuleinchen, das alles toll findet an uns. Wir sind in der Urgemeinde, das wissen wir aus dem Korintherbrief, wo es um das Abendmahl geht, da gab es Tote, weil Leute unwürdig das Mahl genommen haben. Weil sie mit ihrer Sünde gespielt haben und kein Problem hatten, trotzdem das Mahl zu nehmen. Da gab es Tote. Wir können froh sein, dass wir nicht in der Urgemeinde leben. Dass wir nicht mehr die Zeichen haben der Urgemeinde. Uns gäbe es hier sicher Tote. Vielleicht wäre die Kanzel heute leer. Wir müssen uns mal überlegen, vor wem wir da eigentlich stehen. Und dann sagt er, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Jetzt wird es ein bisschen milder. Also im zweiten Gang. Im ersten Gang, die Sonne verbrennt auch das Gras. Also entweder haben wir das Angesicht Jesu mit der Herrlichkeit, das uns aufbaut, uns Leben spendet, oder wir werden verbrannt, weil wir das irdische Gras sind. Wie wendet er uns das Angesicht zu? Wisst ihr, der Johannes, der macht das Richtige jetzt. Er fällt nieder wie tot zu seinen Füßen. Das heißt nicht Lobpreishaltung heute. Oh Jesus, du bist so toll. Nee, das meint er nicht. Er fällt vor seinen Füßen nieder, er fällt auf sein Angesicht. Sagt er den verrückten Korinthern, er sagt zu ihnen, ja, wenn ihr mal weissagen würdet, weissagen ist heute in die Wortverkündigung übergegangen, dieses prophetische Reden, aber wenn ihr alle weissagen würdet und nicht dauernd das Zungenreden missbrauchen würdet, um euch zu feiern, dann würden die Leute erkennen, dass sie Sünder sind und vor wem sie hier eigentlich stehen und was mit einer heiligen Bande sie es hier zu tun haben. Und auf ihr Angesicht fallen und Buße tun, dann würden Menschen endlich gerettet werden. Wisst ihr, es ist doch nicht wichtig, dass wir uns immer gut fühlen, sondern wichtig, dass wir in den Himmel kommen und die anderen auch. Und der macht's richtig und guckt da, was hier passiert. Und er legte seine rechte Hand auf ihn und sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Denn wir erkennen und wir uns eingestehen vor Gott, wie wir eigentlich sind, auch wir begnadigten Sünder, wie wir vor Gott stehen. Dann kommt er und Hand auflegen heißt Identifikation, wie beim Aussätzigen. Da legt er auch die Hand auf, obwohl er so dreckig ist. Wenn wir die Gnade von ihm wollen, wenn wir die Vergebung wollen, wenn wir seine Nähe wieder haben wollen, dann kommt er. Und dann erleben wir die Einheit mit ihm. Und er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wisst ihr, der Jesus, der wirklich Mensch war, der am Kreuz biologisch wirklich tot war, und am dritten Tag leibhaftig auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, will uns in seine Auferstehung mit hineinnehmen. Und wir müssen keine Angst haben vor einem Tod oder vor Verfolgung oder vor irgendwelchen anderen Repressalien, die sich hier vielleicht gerade anbahnen in diesem Land, weil alle Moralvorstellungen dieses Landes immer mehr gegen unsere Bibel gehen. Da müssen wir keine Angst haben, weil er es alles in der Hand hält. Und wenn es bis zum Äußersten geht, werden wir wieder auferstehen. Dann werden wir anders auferstehen. Da sind wir bei ihm in der Herrlichkeit. Und dann werden wir sagen wie Paulus, ich bin gewiss, dass diese Leiden in dieser Weltzeit, egal wie schlimm sie sind, und Paulus hatte Leiden. Paulus haben sie zusammengeschlagen, den haben sie überfallen und ausgeraubt, schreibt er einmal. Der war in Stürmen auf dem Meer, der hatte Gefahren um des Reiches Gottes willen. Dem ging's wirklich schlecht, das waren Leiden. Er sagt, die Leiden fallen doch gar nicht ins Gewicht gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die wir haben werden. Die Gewissheit dürfen wir mitnehmen. Egal wie anstrengend das ist, die dürfen wir mitnehmen. Und dann kann er ihnen hier gleich einen Auftrag geben. Dann kriegst du gleich von Gott deinen Auftrag, was du tun sollst. Gott sagt nicht, es gibt so Gemeinden, wenn du in bestimmte Sünden gefallen bist und in Gemeindezug gekommen bist, wenn du wieder umkehrst und Buße tust, dann lassen die dich hinten auf der letzten Bank sitzen, dann darfst du nie wieder was machen. Kein Dienst mehr. Und das ist nicht richtig. Der Jesus gibt sofort Auftrag. Der gibt sofort Arbeit. Der nimmt dich wieder in die Mitarbeit. Er sagt, er schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das sind eigentlich die drei Dinge. Was hat er gesehen? Den Herrn Jesus. Was ist die Gemeinde? Und was kommt? Die Endzeitabläufe. Und dann heißt es nochmal Vers 20, diese Erklärung, ne? Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Jetzt schlüsselt er selber seine Bilder auf. Haben wir ja eben gesehen. Ich möchte zum Schluss, erlaubt es mir noch, einen kurzen Psalm lesen und danach beten wir. Ein wunderschöner Psalm in diesem Zusammenhang. Das ist der Psalm 133. Dann erheben wir uns dazu und dann gehen wir in die Gebetsgemeinschaft. Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf den Berg auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit.